dürfen. Wie schon gesagt, mein Name ist André. Ich arbeite für den Verein Mimikama. Das ist ein Verein gegen Internetmissbrauch. Ich habe das Glück, jetzt mittlerweile zum vierten Mal hier auf der Privacy Week sprechen zu dürfen. Ich habe vom letzten Jahr mal mitgezählt. Ja, Mimikama. Mimikama, wie schon gesagt, ein Verein gegen Internetmissbrauch. Der ist hier in Wien stationiert. Wie man hört, ich bin kein Wiener. Ich bin für die Arbeit hier nach Wien gezogen. Wir befassen uns hauptsächlich damit, Falschmeldungen, also sogenannte Fake News, Hoaxes zu entlarven, und gleichzeitig ja, sind wir die ganze Zeit auf Social Media unterwegs. Mimikama selbst ist kein Projekt, was irgendwie auf dem Reißbrett erschaffen wurde oder wo ein großer Masterplan hintersteht, sondern Mimikama ist aus der Not entstanden, und die Leute hinter Mimikama sind jetzt nicht typische Leute, die Informatik studiert haben. Ich bin der gute Mann auf der linken Seite, das heißt, ich wollte mal Pfarrer werden, und jetzt sitze ich hier bei Mimikama und kümmere mich um Social Media. Der Chef von Mimikama, der Thomas Watt, wiederum auch nichts mit Informatik zu tun, der war ursprünglich Zuckerbäcker, das heißt, der ist vom Zuckerbäcker zum Grafikdesigner geworden und betreibt jetzt als Chef Mimikama. Und das ist der Grund, warum es die gesamte Geschichte überhaupt gibt. Mimikama ist entstanden, wie ich gesagt habe, aus der Not heraus. Thomas Wannmacher ist damals im Jahr 2011 selbst auf eine kleine Falle reingefallen. Also er hat unwahrscheinlich gerne Farmville auf Facebook gespielt. Farmville, das ist so ein kleines Spiel, wo man Bauernhöfe baut, wo man seine Nachbarn neben sich sammelt und Goodies austauscht. Und dann hieß es auf einmal, hey, wenn du dir das installierst, bekommst du noch mehr Goodies auf Farmville und kommst noch weiter. Nun, das Ganze war nicht das, was es zu sein schien. Er hat daraufhin eine Abo-Falle auf dem Handy gehabt, aber ist nicht weitergekommen im Spiel, hat sich geärgert und hat alle seine Freunde gewarnt, die er auf Facebook hatte. Und die wiederum haben die Warnung weitergetragen, und so ist Mimikama entstanden. Das heißt, aus der kleinen Warnung, Vorsicht vor dieser Erweiterung bei Farmville, ist jetzt eine Seite geworden, die in 4 Ländern vertreten ist, also wir sind in den deutschsprachigen Ländern größtenteils vertreten, Österreich, Schweiz und Deutschland, aber auch in den Niederlanden, das heißt, wir haben einen kleinen niederländischen Ableger und werden jetzt versuchen, demnächst auch auf Englisch zu publizieren. Ja, was macht Mimikama? Wir arbeiten anders als klassisch Journalisten es machen, also wir setzen uns morgens nicht zusammen und suchen, okay, wo ist jetzt ein Fake, wo können wir drüber schreiben, sondern wir haben gesagt, ihr könnt uns eure Falschmeldungen, die ihr gefunden habt, einfach zusenden. Ihr könnt uns sagen, hey, schickt uns das. Wir haben also mehrere große Auftritte auf Social Media. Wir haben einmal unsere große Seite Zuerst denken, dann klicken, wo wir die Falschmeldungen veröffentlichen, die uns eingesendet werden. Dann haben wir noch die etwas kleinere Seite Mimikama. Auf Twitter sind wir auch vertreten mit einem Account und auf Instagram auch. Und wir publizieren halt das, was wir zugesendet bekommen. Das heißt, man kann uns über mehrere Kanäle Falschmeldungen zusenden. Das ist einmal die Möglichkeit, auf unserer großen Facebook-Seite uns etwas zu schreiben. Da können wir dann direkt antworten. Das hat natürlich den Vorteil, alle können daran teilnehmen. Hat den Nachteil wiederum, es ist nicht anonym, es kann also jeder sehen. Dann haben wir gleichzeitig ein Meldeformular auf unserer Webseite. Wenn man die aufmacht, mimikama.at, ist das der große rote Button, wo Fake melden steht. Da kann man Falschmeldungen oder Vermutungen hinschicken. Da schauen wir dann drüber mit dem Team. Und das hat natürlich den Vorteil, man ist anonym. Keiner sieht, wer die Anfrage zuschickt. Gleichzeitig dauert es natürlich ein wenig länger, bis man die Antwort bekommt. Und letztendlich, was kaum jemand weiß, wir analysieren auch Phishing-Mails, Spam und Trojaner. Das heißt, wir haben eine E-Mail-Adresse, spam@zddk.eu, wo kein Spam-Filter drin ist, wo man wirklich alles hinschicken kann, und wir gucken dann, okay, was ist gerade wirklich so aktuell, was wird häufig verschickt, sodass wir auch direkt konkret vorwarnen können, welche Methoden sind gerade unterwegs, und dann können wir wirklich genau sagen, das kann gerade in deinem Postkasten liegen. Wenn du das siehst, lösche es am besten. Wir sind den ganzen Tag auf Social Media unterwegs. Das hört sich vielleicht für manche toll an. Hey, den ganzen Tag auf Facebook und so. Ist gar nicht so einfach. Wir kommunizieren auf Social Media, und für das, was ich jetzt die nächsten 40 Minuten ungefähr erzählen möchte, ist es ein bisschen wichtig zu wissen, was ist überhaupt Social Media? Wie wird Social Media definiert? Wo ist da der kleinste gemeinsame Nenner? Also unter Social Media versteht man alle Plattformen, wo Nutzer interaktiv miteinander kommunizieren können. Also wie so eine Art digitaler Marktplatz, so eine Art Agora. Man erzählt sich Geschichten, man tauscht untereinander Sachen und man kann wirklich miteinander kommunizieren und interagieren. Wichtig dabei ist, zu wissen, dass Social Media günstig ist. Es ist sehr kosteneffektiv, meist gratis und dementsprechend kann das jeder auch verwenden und jeder von uns ist dementsprechend auch ein Autor oder eine Autorin. Was ich an dieser Stelle immer so ein bisschen anmahne ist, man sollte auf Deutsch nicht unbedingt soziale Netzwerke sagen, weil sozial ist Social Media in dem Sinne, wie wir sozial verstehen, nun mal nicht. Es ist also eher, sollte man hier sagen, es sind gesellschaftliche Netzwerke, also viele Menschen aufeinandertreffen. Safer Internet gibt jedes Jahr den Jugend-Internet-Monitor für Österreich raus. Da kann man immer ganz toll dran erkennen, was die großen Social-Media-Netzwerke sind und wie viele Jugendliche diese nutzen. Also da hat man zum Beispiel einen tollen Überblick und sieht, dass WhatsApp definitiv mittlerweile zu Social-Media gezählt wird. Warum? Wie erwähnt, es handelt sich um ein Netzwerk, wo Menschen Sachen untereinander austauschen können, wo sie miteinander kommunizieren können. Gerade jetzt, wo WhatsApp oder seit längerem auch schon die Gruppen hat, haben wir definitiv einen Social-Media-Charakter. Sehr interessant ist, Skype ist im Monitor 2018 wieder hoch in die Top 6 reingerutscht. Skype wird auch als Social-Media von Safer Internet gewertet. Social-Media bedeutet, dass Empfänger und Absender ziemlich gleichwertig geworden sind. Das heißt, die Relation in den Medien ist anders geworden gegenüber dem, was wir früher gekannt haben. Also wenn ich so sehe, ich bin geboren in den 70ern, aufgewachsen in den 80ern und da gab es halt damals zu dem Zeitpunkt wenig Sender. Es war teuer zu senden, man musste viel Geldeinsatz betreiben und meist wurden diese Sender begleitet von vielen Journalisten. Also die haben wirklich eine Gatekeeper-Funktion gehabt, die haben geschaut, okay, welche Themen greifen wir auf, welche Themen werden gesendet, ist das überhaupt richtig, was wir da schreiben? Gleichzeitig hatten diese Sendungen damals wenig Resonanz in dem Sinne. Also man konnte vielleicht mal in einer Zeitung einen Leserbrief schreiben oder man konnte den Intendanten einer Fernsehanstalt anschreiben, aber dann war es das auch großartig. Man konnte öffentlich nicht so gut darauf reagieren, was gesendet wurde. Heute, dank Social Media ist das ein wenig anders geworden. Das heißt, heute ist jeder von uns potenziell ein Sender, eine Senderin. Wir alle haben mit einfachsten Mitteln, sprich ein Smartphone, was dabei ist und das Internet, was nahezu flächendeckend und kostengünstig verfügbar ist, immer die Möglichkeit zu senden. Das bedeutet natürlich gleichzeitig, da nicht alle Journalisten sind, wir haben nicht mehr so viel Filterinstanz. Das bedeutet, es ist viel dazwischen, was einfach nicht stimmt oder nicht ganz stimmt oder wo die Hälfte fehlt oder wo was verdreht oder verändert wurde. Gleichzeitig, und das ist das Allerbeste daran, wir haben die Möglichkeit, direkt zu reagieren auf die Inhalte, die gesendet wurden. Sprich, wenn jemand einen Post erstellt oder ein Video teilt, habe ich die Möglichkeit, in einem Kommentar darunter etwas zu schreiben. Ich kann etwas ergänzen, ich kann etwas kritisieren oder generell ein neutrales Feedback geben. In diesem ganzen großen Pool von Informationen, was sich über Social Media bewegt, bewegen sich dementsprechend gerade, weil es keine Kontroll- oder Filterinstanzen gibt, natürlich auch viele Falschmeldungen. Ich habe heute meinen klassischen Vortrag in die Richtung abgeändert, dass ich gesagt habe, ich gehe etwas unterhaltsamer auf die klassischen Narrative ein. Denn wenn man Falschmeldungen auf Dauer erkennen möchte, ist es wichtig, dass man die dahinter steckenden Narrative auch erkennt, dass man bemerkt, wie diese sich dynamisch weiterentwickeln, aber in ihrem Kern immer die gleiche Geschichte beinhalten. Warum funktionieren diese Narrative? Da gibt es so diesen aus dem Lied der Ärzte, Lasse reden, diesen ganz klassischen Satz, Angst, Hass, Titten und der Wetterbericht. Das ist das, warum viele Narrative, viele Falschmeldungen einfach funktionieren, warum man sie glaubt, warum man sie weiterteilt, warum sie so eine gewisse Dramatik und auch Dynamik haben. Häufig wird bei Falschmeldungen einfach gesagt, das sind alles Fake News. Ich benutze diesen Begriff Fake News äußerst ungern und verweise hier mal sehr gerne auf die Aufstellung der Stiftung Neue Verantwortung, die wirklich ganz toll auseinanderklamüsert haben, was wirklich Fake News sind, was Falschmeldungen sind, was vielleicht einfach nur Satire ist. Und die haben wirklich gesagt, bei einer klassischen Fake News muss es ganz wichtig, das ist auf der Seite zu sehen, ganz wichtig, um die mutwillige falsche Darstellung handeln. Das heißt, jemand muss mutwillig falsch interpretieren, mutwillig falsch informieren, mutwillig manipulieren. Alles dazwischen, so Sachen wie, wenn Journalisten was falsch machen, dann ist das eine klassische Ente. Wenn sie schlecht recherchieren, der sogenannte Poor Journalism. Oder halt, worauf wir auch nachher noch kommen, das Clickbaiting, was auch sehr manipulativ Inhalte darstellen kann. Letztendlich definitiv keine Falschmeldung in dem Sinne ist Satire oder wenn Politiker Fake News als Kampfbegriff nutzen. Das sollte man weg von diesem Sektor schaffen. Kommen wir jetzt zu den vielen, vielen Narrativen, die es gibt, die wirklich unterwegs sind. Eine der langjährigen Narrative, die uns bei der Arbeit begleiten, ist das sogenannte HIV-Narrativ. Das kennt man seit vielen Jahren aus diesen uralten Hoax, wo es heißt, eine HIV-infizierte Nadel würde sich in dem und dem Kinosessel und dem Ort befinden. Menschen erzählen das, verbreiten das weiter, weil sie ja andere warnen wollen, weil sie ihnen helfen wollen. Das ist eine sehr interessante Falschmeldung, weil die sehr schnell dynamisch wird. In dem Moment, wo man den Ort der Falschmeldung austauscht, hier haben wir die Variante damals gehabt, Vorsicht vor einer HIV-Nadel in einem Wiener Kino. Wenn man jetzt den Ort Wien wegnimmt und daraus Braunschweig, Düsseldorf, Köln, Hamburg oder Frankfurt macht, hat diese Falschmeldung wieder eine neue Dynamik bekommen und wird wieder neu verteilt. Das heißt, der Narrativ selbst, die HIV-Nadel bleibt bestehen, das Rundrum kann dynamisch werden. Dieses HIV-Narrativ hat sich im Laufe der Jahre immer leicht verändert, aber ist immer wieder ähnlich zu finden, sprich, dass man sich angeblich mit HIV infizieren könnte bei ganz alltäglichen Dingen. So tauchen regelmäßig die angeblich HIV-infizierten Bananen auf. Nun, was hat es mit diesen Bananen auf sich? Natürlich sind die nicht HIV-infiziert. Die Bilder sind auch kein Fake, das kann es tatsächlich geben. Das ist ein Mangel, den die Bananen haben, das sogenannte Wet Dry. Die werden meist auch aussortiert, weil sie etwas kleiner sind, kommen recht selten in den Handel. Und wenn dann mal eine in den Handel kommt, ja, dann sieht sie halt so aus, hat sie diese roten Streifen. Das ist nicht gefährlich, das hat nichts mit HIV zu tun, wird aber da aufgrund des Narrativs immer gerne mal wieder missinterpretiert. Ein ganz tolles Ding, das haben wir letztes Jahr zum ersten Mal sehen können. Das haben wir gesehen, das war dann im US-amerikanischen Raum unterwegs, die angebliche HIV-infizierte Nadel in Zapfpistolen. Da haben wir damals schon gewusst, das Ding wird weltweit gehen, weil es wirklich alles beinhaltete, was mit dem HIV-Narrativ zu tun hatte. Nämlich die alltägliche Situation, eine Zapfpistole, eine und dann die Möglichkeit, sich jederzeit infizieren zu können. Dieses Bild ist kein Fake, es stammt aus Kalifornien, es ist wirklich schon etwas älter, es ist ein Einzelfall gewesen. Ein Mann ist zur Arbeit gefahren, ist noch abgebogen kurz vorher zum Tanken, hat die Zapfpistole genommen, da steckte tatsächlich eine Nadel drin. Er ist zum Krankenhaus, hat sich untersuchen lassen, es hat sich auch herausgestellt, da war nichts mit Infektion, alles in Ordnung. Und seine Tochter hat dieses Bild, aber ohne den roten Kreis, hochgeladen ins Netz und hat einfach nur geschrieben, was ihrem Vater passiert ist. Und auch hat gar nichts von HIV oder sowas geschrieben. Und dann kam jemand auf Facebook, hat dieses Bild genommen, hat den roten Kreis drum gezaubert und hat auf einmal geschrieben, Vorsicht, an Tankstellen würden jetzt überall HIV-infizierte Nadeln hängen. Das war dann die Geburtsstunde dieser Legende, die dann recht schnell nach Europa kam. Als erstes natürlich über Italien. Es ist ziemlich häufig, dass internationale Falschmeldungen gerne über Italien nach Europa kommen. Warum genau, weiß ich nicht, aber es ist häufig so. Auf jeden Fall ein paar Tage später existierte das gesamte Ding mit dem Bild auf einmal auf Italienisch. Jetzt ist es logisch, es war nur noch eine Frage der Zeit. Da war es dann auch im deutschsprachigen Raum. Facebook hat seines dazugetragen. Facebook hat nämlich durch die Möglichkeit, dass Texte automatisch übersetzt werden, den Text gleich auf Deutsch übersetzt. Man merkt recht schnell, dass es recht holprig ist, die Übersetzung. Aber im Dezember 2017 ist das ganze Ding dann im deutschsprachigen Raum angekommen. Und wie man sieht, mit einem Wahnsinnserfolg, knapp 180.000 Mal im letzten Dezember schon geteilt gewesen. Aber es geht noch besser. Es kam dann auch explizit in Österreich an. Ein junger YouTuber aus Linz, der sehr gerne irgendwelche dramatischen Inhalte postet und teilt, hat in diesem Jahr im März nochmal diesen Narrativ aufgegriffen und im März dann schon wieder 156.000 Teilungen auf der ganzen Geschichte wieder gehabt. Das heißt, es ist unwahrscheinlich wirksam, so eine Geschichte zu verbreiten. Sie wird von vielen geglaubt und dementsprechend auch geteilt. Ein anderes Narrativ, was man in den letzten Jahren immer wieder sehen konnte, war das Horrornarrativ, dass wirklich eine Gruselgeschichte oder eine wahnsinnige Geschichte dahinter steckt. Sehr interessant war hier die Geschichte um die Organmafia, die angeblich durch Deutschland und Österreich fährt, die kleine Kinder in weißen Lieferwagen entführt und nach Osteuropa bringt, wo ihnen die Eingeweide ausgenommen werden und dann auf dem Schwarzmarkt von der Organmafia verkauft werden. Eine Wahnsinnsgeschichte, die 2014, im Sommer 2014 und im Frühjahr 2014 sehr, sehr häufig auf Facebook geteilt wurde, wo nichts von stimmte, wo die Polizei selber dann irgendwann aktiv werden musste und auf Social Media auch wirklich sagen musste, stopp, Freunde, wir wissen nichts davon, auch wenn ihr sagt, in diesen und jenen Ort wäre das, denn hier haben wir wieder das Phänomen, sobald man den Ort austauscht, ursprünglich war es nur Duisburg und Essen, einen Tag später gab es das gleiche Bild mit der Beschreibung, es wäre in Berlin gewesen und immer wieder, je nachdem, welchen Ort man geschrieben hat, gab es die Angst erneut, aber nie gab es diese Organmafia, fast nie. Wir haben sie gefunden. Und zwar ist es eine Geschichte aus dem Jahr 2011, die in einem Tatort verfilmt wurde. Das heißt, die gesamte Geschichte basiert wirklich auf einem Drehbuch einer Was-wäre-wenn-Geschichte, wo genau diese Organmafia genau das beschrieben ist, was in dem Facebook-Fake dann weitergetragen wurde. Diese Angst- und Horror-Narrative eignen sich super, um viral zu gehen. Im Jahr 2016 hatten wir eine Geschichte, die war wirklich in aller Munde, die sogenannten Horrorclowns. Horrorclowns hat wirklich jeder davon gesprochen und da haben wir zum ersten Mal diese Schwelle gehabt, dass Geschichten, die eigentlich nur online existierten, auf einmal in die Realität überschwappten. Das heißt, Polizisten oder Polizeibehörden haben vorgewarnt. Auf einmal gab es Schulen, die Elternbriefe zu Halloween rausbrachten, die gesagt haben, kleidet euch nicht als Clowns, das könnte gefährlich werden, weil ihr dann angegriffen werdet oder umgekehrt, haltet euch von Clowns fest, weil die hätten Messer dabei und würden damit in der Luft rumfuchteln, so wie es damals hieß. Da war das erste Mal wirklich, dass so eine Angst wirklich nur auf Social Media bestand, denn es gab kaum irgendwelche Horrorclown-Fälle. Es gab höchstens Trittbrettfahrer, die sich einen Spaß daraus gemacht haben. Auf einmal wurde ein Social Media Phänomen in die Realität übertragen. Noch intensiver wurde es bei der sogenannten Blue Whale Challenge. Das war eine Geschichte, die im letzten Jahr unterwegs war, wo wirklich auch ein Internetphänomen auf einmal in die Realität übertragen wurde. Blue Whale Challenge kurz, das heißt, es würde eine Challenge geben, an der machen Jugendliche mit, die müssten 50 Aufgaben erfüllen und die 50. Aufgabe wäre der Freitod, also dass man sich selbst umbringt am Ende. Diese gesamte Geschichte ist nichts anderes als eine Online-Gruselgeschichte. Irgendwann hat mal jemand 100 russische tote Jugendliche in die gesamte Geschichte gemogelt und hat gesagt, hey, es gab ja doch 100 Fälle in Russland, die hatten damit überhaupt nichts zu tun, aber es hat die Geschichte dramatischer gemacht. So, und dann kamen Medien, Schulen, auch Behörden, die dann auf einmal anfingen und sagen, okay, wir müssen vor der Blue Whale Challenge warnen. Das hier ist so ein typischer Elternbrief, der rausgegeben wurde, wo dann wirklich gewarnt wurde, Vorsicht vor der Blue Whale Challenge. Das Problem ist, diese Challenge hat niemand wirklich gesehen. Es gab auch hier wieder Trittbrettfahrer. Es gab zwischenzeitlich eine App, die sich Blue Whale Challenge nannte, aber die rein gar nichts mit der klassischen Geschichte zu tun hatte. Geht noch besser, wurde dies ja getoppt von Momo. Momo war wieder so ein Kettenbrief, ein sogenannter Horrorkettenbrief und alle haben auf einmal von Momo gewarnt. Was war los? Angeblich gab es diese Telefonnummer, wo man über WhatsApp hinschreiben konnte und dann wurde von Momo geantwortet und Momo hat die fiesesten Drohungen und Horrorgeschichten erzählt und angeblich hätte es auf einmal auch wieder tote Jugendliche gegeben. Das heißt, Momo basierte so ein bisschen, hat sich so ein bisschen das rausgegriffen, was bei der Blue Whale Challenge erfolgreich war und das wurde hier in diese Momo-Geschichte gepackt. Nun, an der ganzen Momo-Geschichte ist nichts dran. Das ist eine Figur gewesen aus Japan und das hatte überhaupt nichts. Das war eine reine Erfindung. Es gab nie dieses Momo. Es gab ein paar Scherzkekse, die haben zwar über eine gewisse Rufnummer geantwortet, aber diese gesamte Angst, die da erzeugt wurde, basierte wirklich auf einem Fake-Kettenbrief. Hier war es dasselbe. Auf einmal wurde diese gesamte Kettenbriefgeschichte in die Realität übertragen, sodass wirklich auch an Schulen, auch von der Polizei gewarnt wurde, Vorsicht, Momo, erschreckt nicht die kleinen Kinder, weil gerade Kinder hatten sehr viel Angst vor diesen Horrorkettenbriefen. Sehr interessant ist das Narrativ des Bevölkerungsaustauschs. Das ist wirklich was, da wird es schon ein bisschen politischer. Das ist etwas, was seit Jahren schon unterwegs ist und wo es einfach heißt, wir werden, ja, die Bevölkerung wird ja ausgetauscht. Wir werden entvölkert, umgefolgt. Da gibt es viele wilde, lustige Geschichten zu. Ich beginne mal mit einer kleinen Geschichte, die dann eigentlich noch gar nichts mit zu tun hat, die von einem Blog kam, der nannte sich damals Austria Netz. Glücklicherweise gibt es den nicht mehr. Dieser Blog hat nur gelogen. Damals gab es diese Geschichte von einem Blog. Achtung, das sind Plakate, die hängen demnächst in Deutschland an irgendwelchen Bahnstationen und Bushaltestellen, damit deutsche Frauen schon mal wissen, mit wem sie es demnächst zu tun haben. Wir haben dann völliger Bullshit, die gesamte Geschichte. Wir haben dann auch geschaut, wo dieses Foto herkommt, eine klassische Bilderrückwärtssuche gemacht. Wir haben es über Google nicht gefunden, kleine Anmerkung. Man musste dann tatsächlich über die russische Suchmaschine Yandex gehen. Und da haben wir es dann gefunden. Es ist aus dem Cover eines Hardcore-Porno. Überhaupt nichts mit der deutschen Bundesregierung zu tun oder sonst was. Und da wussten wir schon, Austrianetz lügt. Austrianetz hat überhaupt nicht das Interesse daran, die Wahrheit zu sagen. Austrianetz hat am nächsten Tag diese Geschichte rausgebracht. Am Köln-Bonner Flughafen werden jede Nacht ab 1 Uhr im 3-5-Minuten-Takt mit Flugzeugen Migranten, hunderte Migranten nach Deutschland gebracht. Wir wussten, Austrianetz lügt, dementsprechend war für uns die Geschichte egal, aber für andere nicht. Das heißt, auf einmal kam der Kopp-Verlag und hat am selben Tag diese Geschichte aufgegriffen und hat gesagt, Achtung, nachts werden Flüchtlinge nach Deutschland per Flugzeug im 3-5-Minuten-Takt angeschleust. Das war natürlich, auf einmal war die Geschichte dann da, der Kopp-Verlag hat sie aufgegriffen und dann kamen andere Gruppierungen, die haben sich das angeguckt. Es kam auf einmal in den Medien so ein bisschen, was ist wirklich was dran. Das Bundesamt für Migration musste sich rechtfertigen, musste sagen, halt, stopp, da ist dran. Also die Geschichte wurde auf einmal größer, weil einfach nicht geguckt wurde, was das für ein kleiner Block war. Sehr interessant, viele Gruppen und auch Journalisten sind wirklich nachts in der Zeit zum Köln-Bonner Flughafen gefahren und haben beobachtet, ob dort Flugzeuge fliegen, beziehungsweise im 3-5-Minuten-Takt landen. Da war natürlich nichts. Es war alles eine Geschichte. Dieselbe Geschichte, genau dasselbe Narrativ, gab es 2017 wieder. Hier wurden aber jetzt nicht Flugzeuge verwendet, sondern es waren auf einmal Busse. Busse, die, und da im Wortlaut, im 3-5-Minuten-Takt ab nachts 1 Uhr über den Brenner fahren. Das heißt, man hat sich überhaupt nicht die Mühe gemacht, eine neue Geschichte zu erfinden, sondern hat die alte Flugzeuggeschichte genommen, hat daraus jetzt Busse gemacht und hat es einfach hingestellt und gesagt, das ist so. Gut, war recht einfach zu enttarnen und dann kam irgendein kluger Kopf und hat sich gesagt, Moment, es gibt ja ein Beweisvideo und das Beweisvideo habe ich dabei.
Also, wir sind da hier zu Brück, da sehen wir eine Invasion.
Also man sieht auf diesem Video jetzt, das geht jetzt mehrere Minuten, und man sieht am Straßenrand tatsächlich viele, viele Menschen, die wirklich offenkundig afrikanischer Abstammung, afrikanischer Herkunft sind und die durch ein Ort laufen. Ich gehe mal einfach weiter. Das Interessante an diesen Videos, wer hat verstanden, was der Mann da redet? Hat erst bei uns auch keiner verstanden, aber wir haben glücklicherweise einen Schweizer im Team bei Mimikama und der hat dann gleich gesagt, Leute, das ist doch klar, der sagt, wir sind hier in Brück. So, und Brück ist 400 Kilometer westlich von der Brennerautobahn. Das heißt, es ist völlig unlogisch, wenn busseweise jemand über den Brenner kommt, dass er auf einmal in Brück landet. Das ist irgendwie Unsinn. So, und dann haben wir natürlich verifiziert, ist das denn wirklich Brück, was er da erzählt, haben einen aus dem Video genommen, man sieht ein Mazda-Zeichen, man sieht ein Apothekenzeichen, haben Google Maps aufgemacht, haben da Fotos gefunden aus Brück, ja, eine Apotheke, da hinten hier Mazda, alles klar, es ist definitiv Brück. Was macht man? Man fragt in Brück nach, warum denn da so viele Menschen die Straße langlaufen, wo man sieht, dass sie wirklich afrikanische Abstammung sind. Nun, die Lösung war ganz einfach, alle 2 Jahre findet in Brück das eritreische Gemeindefest aller eritreischen Christen in der Schweiz statt. Na danke, die bankt, hurra. Das waren dann also unsere Flüchtlinge, die über die Brennerautobahn angeblich kommen. Das heißt, dieser angebliche Preis hat auch gar nichts getaugt. Sehr ähnlich zu dem Narrativ der Umvolkung ist die Angst davor, dass wir alle unsere Traditionen verlieren würden. Und jetzt da geht's wieder los. Wir können es live wieder miterleben. Seit Oktober geht's wieder los. Wir verlieren alle unsere christlichen Traditionen. Ein Politiker aus Nieder- oder Oberösterreich, der dies ja schon mal in Skandale verwickelt war, hat das diese Tage auch wieder gepostet, dass unsere christlichen Werte doch wieder im Mittelpunkt stehen sollten. Verdammt, wir haben sie nie verloren. Sie sind doch da. Sie sind uns nur weggeredet worden auf Social Media. Ein ganz tolles Phänomen ist das sogenannte St. Martin-Dilemma. Und das begann bereits im Jahr 2013 und in Deutschland. Das heißt, es gab eine Kita in Bad Homburg, die hat jedes Jahr zu St. Martin den Kindern eine Suppe gegeben, wo Sonne, Mond und Sterne Einlagen drin waren. Das ist völlig in Ordnung. Die Kinder fanden das toll. Sie wussten, dass St. Martin war und wussten, dass es Sonne, Mond und Sterne-Suppen gibt und haben für sich selbst das Ding Sonne, Mond und Sterne-Fest genannt, weil sie sich daran orientieren konnten. Da gab es natürlich einen Riesenskandal. Eine Kita hätte auf einmal angeblich das Fest umbenannt. Nein, haben sie nie. Das waren die Kinder selbst und das war die interne Kommunikation der Kinder. Ungefähr gleichzeitig hat ein Politiker der Linken aus Münster gefordert, dass doch eventuell an öffentlichen Einrichtungen keine christlichen Feste gefeiert werden sollten. Also dementsprechend St. Martin nicht unbedingt an öffentlichen Kindergärten gefeiert werden soll. Da haben selbst seine eigenen Parteikollegen gesagt, du lass mal, das ist Unsinn. Halten wir uns raus. So, Punkt aus. Mehr gab es nie. Niemand hatte vorgehabt, St. Martin abzuschaffen. Und dann kursierte auf einmal dieses St. Martins Bullshit-Bild, wo jeder auf einmal sagt, ich lasse mir meine Tradition nicht nehmen. Ich lasse mir St. Martin nicht umbenennen, sondern Mond- und Sternefest. Weihnachtsmarkt soll weiter Weihnachtsmarkt heißen und nicht Wintermarkt. Und ich feiere Weihnachten und keine Jahresendfeier. Nun, niemand hat vor, diese Feste umzubenennen, geschweige denn irgendjemanden wegzunehmen. Aber seit 2015, auch in diesem Jahr, taucht regelmäßig im September und Oktober dieses Bild auf Social Media auf und Menschen teilen inbrünstig, dass sie sich ihre Traditionen nicht nehmen lassen. Es will ihnen niemand die Tradition nehmen. St. Martin ist übrigens sehr interessant. St. Martin und Laternenfeste, angeblich ist das Feiern eines Laternenfests ja der Beweis einer Islamisierung, weil man St. Martin nicht mehr feiern darf. So wie heißt es häufig auf Social Media. Der Grund liegt jedoch viel tiefer. Wir haben zum Beispiel 2015 eine Einladung des AWO-Kindergarten in Oldenburg wurde geteilt auf Social Media, wo es heißt, wir laden zum Laternenfest ein. Und da gab es einen Riesenaufschrei. Oh Gott, der Kindergarten hätte St. Martin umbenannt. Nein, er hat es nicht. Der Grund ist schlichtweg ein ganz anderer. Oldenburg liegt in Norddeutschland und da sind sehr, sehr viele Protestanten. Ich selbst bin auch protestantisch. Das heißt, aus der Ecke, wo ich herkomme, hat man nie St. Martin gefeiert. Was übrigens nicht an einer Islamisierung liegt, sondern an Martin Luther, der irgendwann die Heiligenverehrung abgeschafft hat. Und dementsprechend können wir Protestanten in dem Sinne gar keinen St. Martin feiern. Aber wir finden das Fest toll. Ja, und dementsprechend haben wir es adaptiert und haben gesagt, hey, wir machen ein Laternenfest draus. Und so ist das Laternenfest entstanden. Es ist nichts anderes als ein St. Martinsfest, nur auf protestantische Art und Weise, ohne Heiligenverehrung. Aber das ganze Ding dahinter finden wir ja auch toll. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo Medien auf einmal sagen, hey, diese gesamte Social-Media-Gesprächswertigkeit, die ist so geil, machen wir eine Story draus. Und das hat dann der Fokus letztes Jahr gemacht. Das heißt, jahrelang wurde darüber gesprochen und irgendwann kommen Medien und sagen, ja, soll das St. Martinsfest denn vielleicht umbenannt werden? Und hat eine Abstimmung daraus gemacht. Und auf einmal hat dieses gesamte kleine Thema, was eigentlich nichts mit der Realität zu tun hat, Anklang gefunden in Medien und somit in die öffentlichen Gespräche. Letztes Jahr war ein ziemlich trauriges Jahr, was das anging. Da wurde gesamte Traditionsverlust-Thematik unheimlich aufgeblasen und man hat wirklich in jeder Kleinigkeit einen Werteverlust gewesen. Ich glaube, das Schlimmste, was ich gelesen habe, war zu diesem Plakat des Lichtermarkt Elmshorn. Der Lichtermarkt Elmshorn heißt nicht erst seit 2 oder 3 Jahren wegen irgendwelchen Flüchtlingen Lichtermarkt, sondern seit 2007 schon so und war eine Marketingidee der Interessensgemeinschaft in Elmshorn, der lokalen Einzelhändler, die gesagt haben, komm, wir peppen das Ganze mal ein bisschen auf und benennen das Ding neu. Und seitdem heißt das Lichtermarkt. Das Schlimmste ist, was dieses arme kleine Engelchen auf Social Media sich ergehen lassen muss. Also die wilden Beschimpfungen, dass ein Engel jetzt auf einmal dunkle Hautfarbe hat, die gingen gar nicht. Und das war wirklich so das Schlimmste an der ganzen Diskussion überhaupt. Sehr schön ist, dass die gesamte Diskussion auch teilweise mit Falschmeldungen, mit Fakes befeuert wird. Die Jahresendfigur von Lind, die gibt es nicht. Da hat jemand die Photoshop-Maschine angeschmissen und aus dem klassischen Nikolaus oder dem Weihnachtsmann, wie er heißt, eine Jahresendfigur gemacht, nur um zu beweisen, so, es ist soweit, es wird alles umbenannt, wir verlieren unsere Tradition. Geht aber noch besser. Genau diese Thematik wurde letztes Jahr aufgegriffen und im Bezirksblatt Hollabrunn dann veröffentlicht, so in dieser Art der Annonce, der Nikolaus darf nicht sterben. Niemand hat vor, den Nikolaus oder den Nicolo abzuschaffen. Es bleibt alles so, wie es ist. Das ist nichts anderes als die Gesprächswertigkeit aus Social Media, die langsam aber sicher in die Realität übertragen wurde. Aber niemand fordert, einen Nikolaus abzuschaffen, einen St. Martin abzuschaffen oder einen Osterhasen abzuschaffen. Wir haben es ja nicht nur mit Weihnachten bei Traditionsverlust zu tun, sondern auch bei Ostern. Und auf einmal hat jemand gemerkt, Moment, der heißt ja bei Milka Schmunzelhase. Hat die Islamisierung da vielleicht was mit zu tun? Nein, natürlich nicht. Das Ding von Milka hieß immer schon Schmunzelhase. Es hat nur niemand gemerkt. Es hat schlichtweg niemand gemerkt. Das Gleiche hier ist bei den Lachhasen das Thema. Die heißen schlichtweg so, die haben immer schon so geheißen. Und ich weiß auch jetzt schon, dass die Diskussion in den nächsten 4 Wochen auftauchen wird, dass es bei Penny den Zipfelmann geben wird. Und der Zipfelmann eben nicht Weihnachtsmann heißt, sondern Zipfelmann. Geht aber noch besser. Im letzten Jahr hat man bei Karl einen Kassenzettel gefunden. Da steht tatsächlich Traditionshase drauf. Was ein Skandal. Da steht schon gar nicht mehr Osterhase drauf, da steht Traditionshase auf. Wir verlieren alle unsere Kultur. Naja, das Problem ist, da stand auch immer schon Traditionshase. Karstadt führt dieses Produkt im Wirtschaftsprogramm tatsächlich als Traditionshase. Da stand nie Osterhase, also auch das wurde nicht geändert. Diese gesamte Diskussion ist tatsächlich wieder aus dem Internet oder generell aus dem Internet raus und wird tatsächlich mittlerweile von Medien und auch auf der Straße geführt. Also man hat gesehen, hier in Österreich ist es auch angekommen, diese ganze Sache, die da passiert, dass angeblich unsere Tradition oder die Deutschen ihre Tradition, Angst um ihre Tradition haben, sodass die Presse darüber geschrieben hat. Wir werden in den nächsten 4 bis 6 Wochen das gleiche Spiel auf Social Media wiedererleben, weil es jedes Jahr so ist und ich bin schon neugierig, was dieses Jahr für ganz tolle neue Beweise kommen, dass wir doch alle unsere Traditionen verlieren werden. Das waren jetzt ganz viele Narrative, die ich jetzt so mitgebracht habe. Ich sehe, ja, eine Viertelstunde haben wir noch, das geht sich alles super aus. Ich möchte so ein bisschen zum Abschluss darauf kommen, wie funktioniert der Transport von solcher Narrative? Wie wird auf Social Media gearbeitet, dass auf einmal etwas für uns wichtig erscheint, obwohl es völlig unwichtig ist, obwohl es überhaupt nichts zu sagen hat? Und da möchte ich so ein bisschen auf das Clickbait und auf die Übersteigerung von Clickbait, der sogenannten Überschriften-Scheißerei gehen. Ein lieber Freund von mir, der Florian Aigner, hat vor ein paar Monaten gesagt, macht dumme Menschen nicht berühmt. Er hatte damit in vielen Punkten recht. Ich habe das übertragen auf unsere Arbeit. Macht dumme Themen nicht berühmt. Also sprich, es geht darum, dass wir bestimmten Themen einfach nicht zu viel Aufmerksamkeit widmen sollten. Vor allem dann nicht, wenn sie gar keine Relevanz haben, wenn sie überhaupt nichts zu sagen haben. Warum funktionieren diese Themen? Ganz einfach, sie werden ganz toll auf Social Media angeteasert. Sie werden ganz toll präsentiert und speziell auch durch gewisse Blogs propagiert. Und da kommt jetzt das Clickbaiting im Spiel. Diese Art von Clickbaiting und Überschriften-Scheißerei gab es schon immer. Der Boulevard, wie wir ihn kennen, der arbeitete immer schon damit, dass er Teaser, reißerische Schlagzeilen bringt und der Inhalt steht dann erst hinter und ist meist gar nicht so wichtig. Das wurde natürlich im Netz, auf Social Media perfektioniert und das findet man im Clickbaiting wieder. Das sogenannte Clickbaiting, ich erkläre es kurz, was das ist. Zu Deutsch heißt das Klickköder. Das heißt, wir haben eine reißerische Überschrift, die in uns eine gewisse Neugier erweckt. Wir wollen also wissen, was steckt denn jetzt hinter dieser Überschrift? Diese Überschrift teasert nur was an, sagt aber nicht hundertprozentig aus, was wirklich passiert. In dieser Überschrift, diese Überschrift ist meist grafisch begleitet von einem Bild und dieses Bild hat es in sich. Es hat gerne rote Kreise, rote Pfeile, sodass man auf irgendwas hingewiesen wird, was man vielleicht nicht genau erkennen kann, aber wo vermeintlich etwas Wichtiges zu sehen ist. Und wichtig ist, ein Clickbait sollte nach Möglichkeit Emotionen erzeugen. Emotionen sind immer gut, haben wir schon mitbekommen. Emotionen transportieren oder regen dazu an, dass man einen Inhalt weiter transportiert und daran teilnimmt. Clickbaiten ist im Grunde genommen nichts Schlimmes und ich bin der Ansicht, jede, die Online-Inhalte veröffentlichen, sollten dementsprechend auch ein bisschen clickbaiten. Man muss nur aufpassen, dass das Clickbait nicht so weit von dem Inhalt entfernt wird, denn anhand, wie man dann dieser Clickbait sieht, je weiter der Clickbait sich von dem wirklich zu gelieferten Inhalt entfernt, desto größer ist meine Enttäuschung, wenn ich den Inhalt auch wirklich anklicke. Das heißt, ich sollte wirklich immer so arbeiten, also so meinen Inhalt präsentieren, wie ich auch gearbeitet habe, dass das immer nah beieinander liegt. Clickbaiter, professionelle Clickbaiter kennen wir seit Jahren. Damals die Seite Heftig, die war führend und das finde ich so groß. Das ist wirklich Clickbait aus dem Lehrbuch, das sieht, wie es funktioniert. Wir haben also all diese Überschrift, die Emotionen, die aber noch gar nichts aussagt, die uns einfach eine Neugier erweckt. Ja, was ist denn mit der armen alten Frau geschehen? Was ist denn jetzt in der Wohnung passiert? Wir haben ein völlig belangloses Bild mit einem roten Pfeil, der beliebig auf einen Balkon zeigt. Das ist völlig egal, ob der Pfeil auf diesen Balkon zeigt oder dort oben. Man kann eh nichts erkennen, was da passiert. Und jetzt kommt das Allerbeste an diesem Clickbait, an diesem Teaser. Das habe ich lange Zeit nicht bemerkt. Das ist das hier. Ich habe gedacht, Moment, das ist vielleicht auch so ein Haus. Nein, das ist ein Kühlschrank. Man hat hier so leicht einen Kühlschrank angedeutet, einen offenen, wo man nicht sieht, der nichts aussagend ist, wo man das Gefühl hat, man müsste jetzt hier so mit dem Kopf rein, um zu gucken, ob da nicht noch etwas liegt. Das Ganze ist natürlich ein Top-Clickbait. Man möchte jetzt, um zu wissen, was denn wirklich dahinter steckt, den Artikel anklicken. Und jetzt muss ich euch alle enttäuschen. Ich bin so Clickbait-resistent. Ich habe nie diesen verdammten Artikel angeklickt. Ich weiß wirklich nicht, was dahinter passiert. Es gibt eine übersteigerte Form des Clickbaits, die nennt sich Alarmismus. Alarmismus bedeutet, dass ich eine Person durch mein Clickbait in einen Alarmzustand versetze, dass wirklich etwas völlig Gewöhnliches total überdramatisiert wird, sodass man wirklich einen Angstzustand erweckt. Wichtig ist, beim Alarmismus wird immer gerne mit Superlativen gearbeitet, also die größte, die schlimmste Bedrohung kommt hier und da. Und ganz wichtig ist der Aufbau einer allgemeinen Betroffenheitslage. Das heißt, jeder von uns könnte davon, du bist davon betroffen, dementsprechend musst du das jetzt lesen. Es gibt diverse Blogs und Webseiten, die können das ganz toll. Die arbeiten dann damit, zeigen ein leeres Obst-Gemüseregal und sprechen von einer bizarren Situation in Europa, von Nahrungsmittelexplosionen. Essen und Hungersnöten, das ist völlig überzogen, völlig überdramatisiert. Wenn man dann dahinter guckt, sieht man halt, dass da etwas eine gewisse Einzelsituation angesprochen wird und da wirklich nichts Allgegenwärtiges vorherrscht. Clickbaiter kennen wir in Österreich auch ganz toll. An dieser Stelle muss ich meist immer in Deutschland erklären, um wen es sich da handelt, wenn ich von der OE, von der Österreich spreche, denn dieses Phänomen hat man in Deutschland so nicht. Die Österreich hat es geschafft, das ist eine Grafik, eine Zusammenstellung von Weiß aus dem letzten Jahr, die haben es geschafft, wirklich ja, mehrfach die Welt untergehen zu lassen in nur einem Jahr. Hitler eignet sich übrigens auch immer toll, kann man jetzt nicht so gut erkennen, in verschiedenen Einfärbungen wird er immer dargestellt und irgendwelche Naturphänomene, die niemand erklären kann. Und dann habe ich beim Durchschauen gesehen, hey, dieses Naturphänomen, diesen Monsterkraken auf Google, den kennst du. Da hast du damals drüber geschrieben. Und dieses Phänomen ist nichts anderes als ein Fels, der in der Nähe des Südpols aus dem Wasser ragt und dementsprechend auf Google Maps eine leicht andere Farbe hat. An dieser Stelle möchte ich jetzt ein bisschen umschwenken. Das sind so die Sachen, diese typischen Narrative, diese typischen Sachen, die man so im Netz findet. Wie kann man dahinter gucken? Wie kann man bemerken, was damit gearbeitet wird? Und dass man vielleicht selbst so ein bisschen rausfindet, so ein bisschen den Dreh rauskriegt, wie kann ich selbst entlarven, ob etwas passt oder etwas verändert wurde oder was dahinter steckt. Und wir bei Mimikama haben jetzt keine Zauberstabe oder Einhornstaub. Wir machen auch nur das, was alle anderen können, nämlich das Internet nutzen. Und das machen wir wirklich den ganzen Tag. Und da habe ich jetzt so einen kleinen Leitfaden für die letzten 10 Minuten dabei, was wirklich jeder von uns kann, was ziemlich einfach ist und was man immer schaffen kann. Das Wichtigste am Anfang ist immer, dass man so ein Gespür dafür kriegt, dass etwas vielleicht verändert wurde, nicht ganz richtig ist oder wirklich desinformiert. Das ist der Punkt. Ich muss anhand, deswegen diese ganzen Narrative, die ich gerade gezeigt habe. Ich muss wirklich erkennen, aha, das könnte auf einem dieser Narrative basieren und dann kann man loslegen. Dann schaut man, wer schreibt mir da überhaupt? Von wem stammt diese Information, die mir da vorliegt? Bei Webseiten guckt man dazu ins Impressum. Ansonsten bei Facebook oder sonst Social Media guckt man, kenne ich diese Person? Ist diese Person vertrauenswürdig? Ist sie transparent oder vielleicht nur ein Fake-Account? Und dementsprechend ist es immer ganz wichtig zu gucken, wer schreibt. Der zweite Check wäre jetzt, oder Check 1 in diesem Sinne, wäre jetzt zu gucken, wer schreibt noch darüber. Und jetzt geht's los. Jetzt strenge ich eine Suchmaschine an, gucke über die Suchmaschine, wer noch über dieses Thema schreibt und was diese Seiten darüber schreiben. Also das ist das Wichtigste. Ich sollte also ein bisschen Suchmaschinen beherrschen können und wissen, zum Beispiel, wenn ich nach Sätzen suche, dass ich diese Sätze in Anführungszeichen setze, sodass ich gucke, wer noch diese Sätze veröffentlicht hat, dass ich gucke, wer wo, wann etwas geschrieben hat. Also sprich, ich muss die Ergebnisse, die ich in einer Suchmaschine bekomme, auch dementsprechend filtern, die Filter einsetzen. Ich muss nach Ursprünglichkeit suchen. Ich muss diese Quellen, diese Verfasser natürlich wieder gegenchecken. Sind die seriös oder sind das irgendwelche dubiosen, unbekannten Quellen? Und letztendlich gucke ich natürlich die parallelen Stellen an. Was haben die geschrieben? Haben die vielleicht mehr Informationen oder wird so, dass an meiner Stelle, die ich ursprünglich hatte, etwas ausgelassen wurde? Und das vergleiche ich eben. Bei Bildern gelten andere Kriterien und jetzt kommen wir vielleicht zu dem Wichtigsten, was man auf Dauer wirklich beherrschen sollte und was ich jedes Jahr, aber bestimmt schon seit 3 Jahren predige, das ist die Bilderrückwärtssuche. Die Bilderrückwärtssuche ist keine Zauberei, kann jeder, Regel 6 des Internets, man macht damit das Internet nicht kaputt, also einfach ausprobieren. Bei Bilderrückwärtssuchen ist es wichtig zu gucken, aus welchem Kontext kommt ein Bild wirklich, was ich gerade vorliegen habe. Passt das wirklich zu der Situation oder wurde das von einer anderen Stelle geklaut? Für die Bilderrückwärtssuche empfehle ich immer, ein kleines Screenshot-Tool zu installieren. Das macht es dann anschließend einfacher, als wenn man einen Screenshot vom ganzen Bildschirm machen muss oder das Bild mühsam speichern muss. Manchmal geht das auch nicht ganz so einfach. Ohne Werbung zu machen, wir bei Mimikama nutzen das Tool Greenshot. Hat ein paar ganz große Vorteile, das Ding. Man kann einmal selektive Screenshots machen. Das heißt, man klickt mit der Maus einen Bereich an und zieht ein Feld groß. Und genau dieses Feld wird dann fotografiert. Es hat eine einfache Menüführung, die komplett auf Deutsch ist. Das ist das Allerschönste daran. Man muss sich nicht mit irgendwelchen englischen Fachbegriffen da abquälen in dem Moment, sondern es ist auf Deutsch da. Und ganz toll, gerade für die Arbeit, wenn man etwas weiterverwenden will, es hat einen Editor dabei, mit dem man rote Pfeile und rote Kreise malen kann. Es gibt natürlich noch Alternativen, wie erwähnt Snipping Tool Plus, Fwebs, Windows Snipping Tool, Opera, der Browser hat mittlerweile auch ein Screenshot-Tool eingebaut. Das kann man natürlich auch alles nutzen, die funktionieren auch. Gut ist nur, wenn man eins hat und dann kann man damit arbeiten. So sieht das beispielsweise aus, wenn man einen selektiven Screenshot macht. Ja, dann ist das oben einmal angeklickt und dann zieht man mit der Maus runter und dann fotografiert man echt nur exakt diesen Bestandteil des Bildschirms ab. Anschließend fragt jetzt, in diesem Fall ist das Screenshot, was ich damit machen möchte. Möchte ich es im Editor bearbeiten? Möchte ich es ausdrucken lassen? Zwischenablage? Oder für die Bilderrückwärtssuche jetzt sehr interessant, abspeichern. Das heißt, ich speichere meinen Teil, den ich abfotografiert habe, ab. Dann öffne ich die Bilderrückwärtssuche, entweder über die Adresse Google und so weiter, oder ich kann die normale Google-Webseite aufrufen, dann steht oben rechts so ein kleiner Fotoapparat, da drücke ich drauf und dann komme ich auf die Bildersuche und erkennt sie daran, dass sie ein leicht verändertes Symbol hat. Sie hat so einen kleinen Fotoapparat in der Suchleiste und der ist wichtig. Den klickt man an und dann kommt dieses Dialogfeld, was fragt, ob ich eine Adresse einfügen möchte oder ein Bild hochladen möchte. Und da ich ja eben ein Bild hochladen habe, kann ich exakt dieses Bild jetzt da, ich drücke auf Bild hochladen und dann kann ich es hochladen und dann kriege ich meine Suchergebnisse. Es gibt natürlich mehrere Wege, um nach Rom zu kommen. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, ein Bild in die Bilderrückwärtssuche zu packen. Ich könnte, das ist die schwierigste aller Varianten, per Drag and Drop ein Bild ziehen. Das heißt, ich habe eine Webseite offen, klicke mit der Maus auf das Bild, halte die Maustaste gedrückt und ziehe das dann in den anderen Tab, den ich offen habe mit Google Bildersuche, rein und lege es ab in das Suchfeld. Kompliziert, aber funktioniert. Die Sache mit der Zwischenablage funktioniert mittlerweile nicht mehr, da muss ich aktualisieren. Dann eben, wie gezeigt, das temporär gespeicherte Bild. Oder die einfachste aller Möglichkeiten ist, wenn ich mit dem Browser Chrome arbeite, kann ich mit der rechten Maustaste auf ein Bild sagen, mit Google nach Bild. Dann öffnet sich dieses Dialogfeld und ich kann das anklicken. Auch hier muss ich natürlich wieder Filter anwenden. Filter sind immer wichtig, um die Ursprünglichkeit eines Bildes oder die Ursprünglichkeit eines Textes herauszufinden. Ja, diese Ergebnisse, die ich bekomme, muss ich dementsprechend mit dem Filter eingrenzen. Was ist jetzt das Ursprünglichste? Bei Bildern ist es immer recht einfacher. Je größer der Bildausschnitt ist, desto ursprünglicher ist ein Bild. Das heißt, wenn ich nach einer Haustür gesucht habe und die Suchmaschine spuckt mir das ganze Haus dazu aus, weiß ich, aha, das Bild mit dem Haus ist ursprünglicher und meine Tür stammt nur aus diesem Bild. Genauso verhält es sich mit der Auflösung. Wenn ich ein Suchergebnis mit der Auflösung von 320 mit 240 Pixel bekomme und ein anderes mit der Auflösung von 1800 mal 1200, ist klar, die größere Auflösung ist natürlich ursprünglicher, vorausgesetzt, sie ist nicht interpoliert. Und letztendlich gilt hier natürlich auch, wer hat das, woher kommt das Bild, wer ist die Quelle und gibt es vielleicht noch Parallelstellen dazu. Der Filtereinsatz sieht so aus: Ich habe meine Suchergebnisse und an der Seite oben steht dann Tools. Und da kann ich jetzt natürlich einklicken, aus welchen Sprache. Und das Interessanteste, wenn man nach der Ursprünglichkeit sucht, ist dieser hier unten, Zeitraum festlegen. Das heißt, nach dem mathematischen Schachtelprinzip grenze ich die Ergebnisse in der Vergangenheit so weit immer weiter ein, bis ich nur noch das ursprünglichste Suchergebnis finde. Das ist dann die älteste findbare Stelle online in diesem Fall. Und da kann ich jetzt gucken, was ist mein Bild oder mein Text in diesem Kontext zu dem, was ich ursprünglich gesucht habe. Und dann kann ich gucken, aha, das, was mir heute gesagt wird zu diesem und jenem Bild, stimmt oder es stimmt eben nicht, weil es aus der Vergangenheit zu einem anderen Kontext gehört. Sehr ähnlich zur Bildersuche ist die sogenannte Videosuche. Amnesty International hat den sogenannten YouTube Data Viewer auf den Markt geschmissen. Den kann jeder nutzen, den kann man aufrufen. Da packt man dann anschließend die Adresse eines YouTube-Videos rein und dann kann man daraus Bilder extrahieren, beziehungsweise der YouTube Data Viewer geht dann los und extrahiert aus diesem Video Bilder. Das sieht dann ungefähr so aus. Ich habe jetzt nach einem bestimmten Video habe ich eingegeben, dann sagt der YouTube Data Viewer, okay, ich habe diese Bilder da drin gefunden, soll ich die auf Google suchen? Und dann geht er los und findet dann dementsprechend sucht über Suchbegriffe und mit dem Bild Bilder rückwärts suchen. Letztendlich ist eine Videosuche nichts anderes als eine Bildersuche, nur dass man halt scheibchenweise Bilder aus einem Video nimmt. Dazu braucht man nicht unbedingt den YouTube Data Viewer, sondern kann das auch händisch mit dem Screenshot-Tool machen. Das heißt, ich lasse ein Video starten und mache mehrere Screenshots des Videos innerhalb der ersten 7 Sekunden und schiebe dann jede einzelne in die Rückwärtssuche rein und gucke dann, wo dieses Video noch zu finden ist. Das waren so die Schritte, die man machen kann, um wirklich zu verifizieren, handelt es sich um einen Inhalt, ist der Inhalt richtig oder falsch oder manipuliert. Ich bin an dieser Stelle, glaube ich, sehr pünktlich durch, bedanke mich bei euch allen, auch am Screen und wünsche noch einen schönen Tag.
Dann danken wir. Ein, zwei Fragen können wir noch machen. Gibt es Fragen?
Du hast bei der Reverse-Bildersuche gesagt, man sollte auch noch andere Such-Engines angeben und hast dann Yandex angegeben.
Genau.
Ist das bewusst, weil es ein nicht-amerikanisches Unternehmen ist, dass andere Ergebnisse kommen?
Exakt. Wir benutzen tatsächlich, wenn wir auf Google etwas nicht finden, als allererstes Yandex, aus dem einfachen Grund, weil sie einen anderen Suchkatalog haben, weil sie tatsächlich konträr sind, aus Russland sind und dementsprechend andere Suchergebnisse. Das hat sich am Anfang ja gezeigt, ich weiß nicht, ob du da schon da warst, mit diesen, da hatten wir das Bild, was von einem Hardcore-Porno-Cover stammte, was verwendet wurde zu irgendeiner Hetze, was nicht bei Google im Index war, aber auch bei Yandex drin war und da hat man schon recht deutlich gemerkt, aha, es gibt unterschiedliche Suchergebnisse und dementsprechend ist es immer gut, mehrere am Start zu haben oder zumindest zu wissen, wo man gucken kann.
Okay, gibt es noch eine Frage?
Hi, erstmal danke für den Vortrag. Wie immer grandios. Im Projekt Chaos macht Schule sind wir halt in Schulklassen unterwegs. Das ist jetzt weniger Frage, nur Anmerkung, aber wir haben immer wieder Lehrkräfte, die in Schulklassen unterrichten, wo es dann halt auch, also jetzt im konkreten Fall hatten wir es zu tun wirklich mit Kindern oder Jugendlichen, die mit der Blue Whale Challenge dann ankamen, die Mimikama noch nicht kannten. Und wir haben dann während des Unterrichts, nachdem die Frage dann zum dritten Mal kam, haben wir dann wirklich Mimikama aufgemacht, uns den Artikel rausgesucht und zusammen durchgelesen mit den Schülerinnen und Schülern. Aber wie können wir euch vielleicht noch unterstützen, dass ihr da vielleicht mehr in die Breite kommen könnt, dass wir jetzt nicht mehr jedem Lehrer oder jeder Lehrerin sagen müssen, es gibt da übrigens diese Mimikama-Seite, da kann man auch mal nachlesen, wenn man schon mitkriegt, dass in der Schülerschaft solche Sachen vorkommen.
Das Ganze ist natürlich ein schleichender Prozess. Also wir versuchen ja auch selbst immer wieder weiterzukommen und wirklich an die Schlüsselstellen zu kommen. In Wirklichkeit ist es Stetigkeit, immer wieder darauf hinweisen. Wir haben im letzten Jahr, als noch die Frau Hammerschmidt Bildungsministerin war, haben wir zusammen mit dem Bildungsministerium eine Videoreihe erstellt für Schulen, da auch eng mit Lehrern zusammengearbeitet. Und das ist wirklich auch offizielles Unterrichtsmaterial tatsächlich. Und das kann genutzt werden. Und das sind wirklich so Sachen, wo wir Schritt für Schritt wirklich auf die einzelnen Stellen zugehen, wo es ganz langsam ankommt. Also es ist jetzt nicht so, dass es ganz unbekannt ist. Ich war dieses Jahr beim Lehrerkongress in Linz, es waren viele Interviews mit einer Lehrerzeitung. Also so ganz langsam kommen wir in diese Richtung, nur es ist halt schwer und wir wollen da auch nichts überstürzen, sondern wirklich sagen, okay, lieber ganz langsam und solide uns weiterentwickeln, anstatt einen zu großen Schritt zu machen und dann abzustürzen, denn das ist auch schon vielen passiert und das wollen wir vermeiden.
Okay, dann danken wir.
Ich habe zu danken.
Ja. Okay.